Die 50 reichsten MilliardärInnen der Welt verursachen in 90 Minuten so viel Treibhausgase wie ein Mensch im Durchschnitt in seinem ganzen Leben. Ja, und allein Elon Musk verbraucht mit seinem Privatjet so viele Emissionen wie ein Durchschnittsmensch in 834 Jahren. Das sagen verschiedene Studien, unter anderem zuletzt die Oxfam-Studie von Ende Oktober.
Ich muss sagen, solche Nachrichten, die frustrieren mich wirklich heftig und ich glaube, so geht's vielen. Als ich das gelesen habe, habe ich mich tatsächlich dann auch einfach direkt gefragt, ja, warum soll ich mir überhaupt noch Mühe geben? Was bringt's, wenn ich versuche, weniger zu fliegen oder weniger Fleisch zu essen? Und ich habe das Gefühl, es ist irgendwie eh alles egal. Deswegen klären wir diese Folge einfach mal. Können wir die Welt überhaupt noch vor einer Klimakatastrophe retten oder ist es schon alles zu spät? Das ist Was die Woche wichtig war mit einer Sonderfolge zum Klimawandel. Hi, ich bin Berit Ström.
Und ich bin Magdalena Steffeli. Mit dem Privatjet durch die Gegend fliegen oder mit der Yacht rumschippern, Superreiche machen mit ihrem Lifestyle die Klimakrise schlimmer. Und dazu kamen in letzter Zeit dann noch so Nachrichten wie zum Beispiel, dass der große Öl- und Erdgaskonzern Shell doch nicht seine CO2-Emissionen so krass runterfahren muss, wie eigentlich ursprünglich beschlossen wurde. Und sowas macht dann viele einfach krass pessimistisch, verständlicherweise. Gleichzeitig sind die Folgen zum Klimawandel ja wirklich einfach auch schon super real, auch in Europa, zum Beispiel zuletzt bei den Überschwemmungen in Spanien. Und trotzdem geht es mit dem Klimaschutz gefühlt zumindest nicht richtig voran und ist auch in der deutschen Politik gerade kein großes Thema mehr.
Viele von euch haben sich eine Sonderfolge zum Thema Klima gewünscht. Und als wir überlegt haben, wie wir das am besten machen, da standen wir echt vor so einem riesen Berg, weil das einfach so ein großes Thema ist. Und mir persönlich geht es auch so, dass ich das Thema so in den Nachrichten auch fast schon so ein bisschen meide, weil ich eben dieses pessimistische Gefühl dazu habe. Und deshalb dachten wir, fangen wir einfach mal bei den Basics an und klären vor allem die wichtigste Frage, können wir das Klima überhaupt noch retten? Und dafür führen wir zwei Gespräche. Einmal mit Klimaforscher Professor Niklas Höhne klären wir den wissenschaftlichen Part, also wo stehen wir, wie viel Zeit haben wir noch und auf wie viel Grad Erderwärmung steuern wir eigentlich gerade zu. Und dann gucken wir nochmal auf die politische Seite, weil die Klimajournalistin Janina Schreiber war nämlich bei der Weltklimakonferenz vorletzte Woche in Baku und erklärt uns, was die Politik in Sachen Klimawandel eigentlich leisten kann. Und damit starten wir in die Folge rein.
Mich hat diese Nachricht jetzt nicht krass überrascht, weil wir das auch in den letzten Jahren wieder gehört haben. Aber auch 2024 wird wahrscheinlich das wärmste Jahr, seit überhaupt gemessen wurde. Und bei der Klimakonferenz in Paris wurde ja 2015 beschlossen, dass man die Erderwärmung auf 1,5 Grad bzw. maximal 2 Grad begrenzen will im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Wie realistisch das gerade noch ist, klären wir jetzt mit Professor Niklas Höhne. Er ist Klimaforscher und hat das New Climate Institute mitgegründet. Hallo Niklas.
Hallo.
Vielleicht können wir erstmal auf den aktuellen Stand schauen. Auf wie viel Grad steuern wir gerade zu? Also ist das mit dem 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch zu schaffen?
Ja, also erstmal wird es sehr, sehr schwer, den globalen Temperaturanstieg auf unter 1,5 Grad zu halten, so wie es im Pariser Klimaschutzabkommen beschlossen worden ist, eigentlich von allen Ländern. Wir sind gerade bei dem langjährigen Mittel, also über mehrere Jahrzehnte gemessen, bei 1,3 Grad. Also da sind wir noch drunter. Und wenn wir weiter so machen wie bisher, dann wird schon in den frühen 2030ern 1,5 Grad im langjährigen Mittel überschritten. Aber das Jahr 2024 ist ein besonderes Jahr. Es ist deutlich wärmer als die Jahre davor, weil die Temperatur ist immer ein bisschen höher, ein bisschen niedriger. Das schwankt und dieses Jahr 2024 wird wahrscheinlich im Mittel über das Jahr schon über 1,5 Grad sein. Also es wird sehr, sehr eng. Was können wir noch machen? Wir müssen raus aus Kohle, Öl und Gas. Also wir müssen so schnell wie möglich alle Treibhausgasemissionen auf null reduzieren. Denn erst wenn wir null erreicht haben, dann hört die Temperatur auf zu steigen und damit hört auch eben die Wahrscheinlichkeit für extreme Wetterereignisse auf zu steigen. Aber solange wir eben emittieren, steigt sie eben noch, die Temperatur. Und deshalb müssen wir da einfach so schnell raus wie möglich aus Kohle, Öl und Gas.
Dazu, was man aktuell noch machen kann, darüber sprechen wir auch gleich nochmal. Aber ich würde jetzt erstmal gerne über diese Gradziele an sich sprechen, weil für mich klingt das alles sehr abstrakt. Also ich kann mir unter 1,5 Grad nicht viel vorstellen und unter 2 und 3 auch nicht. Und vor allem habe ich auch überhaupt keine Ahnung, was das für einen Unterschied bedeutet. Deswegen würde ich die jetzt gerne mal kurz durchgehen. Also was passiert denn bei 1,5 Grad Erderwärmung?
Ja, 1,5 Grad, wenn man sich das jetzt 2024 2024 anguckt, dann ist das schon mal ein gutes Beispiel dafür, was da passiert. Also wir haben dieses Jahr gesehen, extrem hohe Temperaturen, also Teile von dem arabischen Raum mit Temperaturen über 50 Grad für mehrere Tage. Da kann man sich vorstellen, ja, über 50 Grad, das ist einfach nicht mehr bewohnbar, wenn das länger so ist. Wir hatten sehr hohe Temperaturen in ganz Indien, über das gesamte Land, von über 45 Grad, auch für längere Zeit. Das ist extrem schwierig. Wir haben Extremwetterereignisse, gerade vor kurzem in Valencia, wo der Regen, der normalerweise in einem ganzen Jahr runterkommt, an einem einzigen Tag runtergekommen ist. Da kann man sich auch schnell vorstellen, das ist eigentlich nicht beherrschbar. Oder wir hatten Feuer, insbesondere in Australien, die man überhaupt nicht mehr löschen kann, weil sie eben so groß geworden sind, dass man da gar nichts mehr gegen tun kann. Also da kann man jetzt schon sehen, bei 1,5 Grad wird es extrem gefährlich. Und deshalb hat man sich eben diesen Wert genommen, also war eine politische Entscheidung, um zu sagen, okay, ab dann haben wir wirklich Schwierigkeiten.
Okay, und was passiert bei 2 Grad Erderwärmung?
Ja, bei 2 Grad ist es natürlich mehr und das geht nicht linear. Also es ist 1,5 Grad und bei 2 Grad, das hört sich wenig an, aber da passieren sehr viel mehr Dinge. Auch schneller, als eben es ist nicht nur ein Drittel mehr, sondern es wird direkt schwieriger. Was man da sieht, ist, dass, also ein Beispiel kann man ja nehmen zum Beispiel. Also die Korallenriffe werden immer gern genommen. Da sind ungefähr 60% der Korallenriffe sind in Gefahr bei 1,5 Grad. Aber bei 2 Grad haben wir wahrscheinlich alle Korallenriffe verloren. Und das ist hier nur ein Beispiel dafür, dass es eben tatsächlich anders wird. Wir können jetzt schon sagen, dass eben bei 1,5 Grad Dinge passieren, die nicht beherrschbar sind in bestimmten Regionen. Und das wird eben deutlich zunehmen bei 2 Grad.
Und wenn wir jetzt schon dabei sind, dann würde ich jetzt auch gerne nochmal nach 3 Grad Erderwärmung fragen, weil du hast ja gerade schon gesagt, dass es nicht linear ist. Also das heißt, bei 1 Grad Sprung, dann wären wahrscheinlich nochmal krass andere Entwicklungen, oder?
Genau, also bei 3 Grad globaler Temperaturerhöhung, das wäre ja nochmal doppelt so viel, wie wir es gerade gesehen haben. Und das bedeutet mindestens doppelt so viel Schäden, wenn nicht noch sehr viel mehr. Insofern kann man sich da schnell ausmalen, das ist einfach gar nicht mehr beherrschbar. Ja? Also eine Welt mit 3 Grad, da möchte ich nicht mehr leben, da funktioniert unsere Gesellschaft gar nicht mehr. Da wird es zu enormen Verwerfungen kommen, Knappheit für Nahrungsmittel, aber dann auch irgendwann ja Migrationsbewegungen in bestimmte Richtungen. Und das ist unbedingt zu vermeiden. Die gute Nachricht ist, dass darauf steuern wir, glaube ich, gar nicht mehr hin. Ja? Also vor 10 Jahren, als wir das Pariser Klimaschutzabkommen abgeschlossen haben, dann hatten wir noch berechnet, dass wir mit allen Maßnahmen, die Länder umsetzen, ungefähr bei 3,5 Grad landen. Heute, 10 Jahre später, ist unsere beste Schätzung, mit einer großen Unsicherheit, aber beste Schätzung ist 2,7 Grad, also unter 3 Grad. Und mit den Maßnahmen und den Versprechungen, die Länder gemacht haben, im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens, also viele Länder haben versprochen, klimaneutral zu werden bis Mitte des Jahrhunderts, dann sind wir bei 1,9 Grad. Also irgendwo zwischen 2,7 und 1,9 läuft es hinaus mit dem, was gerade passiert. Das ist sehr viel besser als die 3,5 Grad, die wirklich nicht beherrschbar wären. Aber man muss schon sagen, in den letzten 10 Jahren hat sich der Ausblick auf die globale Temperaturerhöhung bis zum Ende des Jahrhunderts deutlich verbessert. Da sind wir noch nicht. Aber immerhin ist der Ausblick schon mal besser geworden.
Mal so eine einigermaßen gute Entwicklung zu hören, ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Ein Begriff, der ja immer rumschwirrt, sind die sogenannten Kipppunkte. Was ist damit genau gemeint?
Ja, das macht die Sache kompliziert. Also bei bestimmten Temperaturschwellen, dann gibt es bestimmte Systeme, die kippen, also die von einem Zustand in den anderen kippen und dann auch nicht mehr zurück können. Ja, also ein Beispiel ist zum Beispiel der Golfstrom, der uns hier in Europa warmes und mildes Klima beschert, weil mehr Süßwasser schmilzt an den Polkappen, wird dieser Strom etwas langsamer. Und es kann eben sein, dass der irgendwann abreißt. Und wenn der abreißt, dann haben wir gigantische Verwerfungen hier. Ja, dann ist das Klima auf einmal komplett anders als vorher und das ist etwas, was wir unbedingt vermeiden müssen.
Das heißt, so ein Kipppunkt könnte auch dazu führen, dass diese ganzen Schätzungen nochmal neu berechnet werden müssen, wenn einer kippt und dann unberechenbare Konsequenzen mit sich bringt.
Genau, das, was wir bis jetzt nur beschrieben hatten, waren eben, ja, dass das langsam ansteigt und dass die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Dinge langsam ansteigen, aber es kann auf dem Weg dahin eben zu solchen Kipppunkten kommen, die nochmal das gesamte Klimasystem durcheinander wirbeln. Im ganz, ganz schlechten Fall kann es sogar so einen Dominoeffekt geben, ein Kipppunkt und dann kommt der nächste und dann kommen die alle zusammen. Das kann passieren und wir wissen, dass das passieren kann. Wir wissen aber nicht genau wann und wie wahrscheinlich das ist. Ja, also das sind alles Wahrscheinlichkeiten. Aber was wir ganz genau wissen, ist, dass die Wahrscheinlichkeit für solche Kipppunkte immer größer wird, je höher der Temperaturanstieg ist. Ja? Wir können nicht genau sagen, das passiert exakt bei 1,5 oder exakt bei 2, aber wir können ziemlich genau sagen, dass es, je höher die Temperatur ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit. Und das heißt für mich, okay, lass uns versuchen, die Temperatur so absolut niedrig zu halten, wie irgend geht. Ja? Also so alles wirklich dran setzen, sofort Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Jede Tonne zählt, weil jede Tonne, die wir reduzieren, führt dazu, dass die Temperatur etwas langsamer ansteigt. Und obwohl es eben diese Kipppunkte gibt, die irgendwo in der Zukunft liegen, wir wissen nicht ganz genau wo, ist es halt wichtig zu versuchen, so weit wie möglich weg von ihnen zu bleiben.
So, jetzt sind ja nicht alle gleich stark von den Folgen des Klimawandels betroffen. Inseln wie die Malediven oder Kiribati haben ja jetzt schon krass mit einem steigenden Meeresspiegel zu kämpfen. Jetzt mal unabhängig von den Gradzielen und Kipppunkten, ist das für manche Länder schon zu spät?
Ja, für ganze Länder, das muss ich noch zeigen. Also der Meeresspiegelanstieg ist etwas sehr, sehr Langsames. Ja, das dauert hunderte bis tausende Jahre eben, weil die Temperatur wärmer geworden ist. Dann kommt es dazu, dass eben Wasser schmilzt und sich Wasser ausdehnt, weil es wärmer wird. Und das führt dann zum Meeresspiegelanstieg. Und das ist ein Prozess, der dauert sehr lange. Insofern, selbst wenn die Temperatur nicht mehr steigt, dann steigt der Meeresspiegel immer noch weiter. Und da müssen sich in der Tat einige Länder wie die Malediven, die im Mittel nur einen Meter über dem Meeresspiegel sind, müssen sich wirklich Gedanken machen. Und gerade eben der Meeresspiegelanstieg ist ein Problem. Aber das geht Gott sei Dank nicht von heute auf morgen, sondern dauert ein bisschen. Man kann sich ein bisschen drauf anpassen. Wir haben jetzt schon im System Schäden, die sind jetzt eingepreist. Ja? Also, dass es eben zu Meeresspiegelanstieg kommt, wo jetzt zurzeit Millionen von Menschen leben, wohnen nahe der Küste, das wird langfristig nicht mehr bewohnbar sein. Da muss man sich drauf einstellen. Und eben bestimmte Ökosysteme werden sehr schwierig. Wir hatten schon über Korallenriffe geredet. Da haben wir jetzt schon akzeptiert quasi, dass ein Großteil der Korallenriffe geschädigt sein wird, wenn wir nicht irgendeine andere Lösung dafür finden. Also wir haben jetzt schon Schäden, die kommen werden, die können wir nicht mehr zurückdrehen.
Okay, vor dem ganzen Hintergrund, den du jetzt erzählt hast, würde ich jetzt aber gerne doch noch mal ein bisschen konkreter drüber sprechen, was man denn überhaupt tun kann, um die Erderwärmung aufzuhalten. Du hast ja gerade eben schon gesagt, auf jeden Fall raus aus der Kohle, Emissionen runterhalten und so. Aber kannst du es uns noch mal ein bisschen genauer erklären, was eigentlich gerade noch geht?
Genau, also das Wichtigste ist, keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen. Und die kommen ja hauptsächlich aus dem Verbrennen von Kohle, Öl und Gas. Und da haben wir, Gott sei Dank, weil wir uns darum schon länger gekümmert haben, Alternativen. Ja, also die erneuerbaren Energien zum Beispiel, die ja Strom aus Wind und Sonne machen, die sind inzwischen so günstig geworden, dass sie eben fossile Stromerzeugung aus dem Markt drängen. Und das bedeutet eben, ja, Kohlekraftwerke runterfahren, abschalten und dafür erneuerbare Energien, also Wind und Sonne, ausbauen, so schnell wie irgend möglich. Ja, zu schnell gibt's dann nicht, sondern das müssen wir einfach so unbedingt so schnell machen wie möglich. Und weil wir die eben haben, müssen wir auch in anderen Bereichen weg von Kohle, Öl und Gas und hin zu Strom. Das würde eben im Transportbereich heißen, öffentlicher Nahverkehr, eben im Zug fahren oder natürlich auch zu Fuß gehen und mit dem Fahrrad fahren. Aber wenn das nicht geht, dann mit der Bahn. Oder wenn das auch nicht geht, dann mit dem Elektroauto und nicht mit dem Verbrenner. Im Gebäude ist es genauso. Das Gebäude muss super gedämmt sein, damit man überhaupt gar nicht erst so viel Energie verbraucht. Aber wenn man dann heizt, sollte das eben eine Wärmepumpe sein, weil die auch mit Strom läuft, weil wir den aus erneuerbaren Energien bekommen. Und auch in der Industrie, die ja viel mit Gas heizt und Kohle verbrennt für Industrieprozesse, auch die muss effizienter werden und auch auf Strom umstellen, da wo es geht. Und in sehr vielen Bereichen geht das, dass man die Sachen, wo man gerade Gas und Kohle benutzt, umstellt auf Elektrizität, auch da Wärmepumpen zum Teil. Oder bei Industrieprozessen, wo extrem hohe Wärme gebraucht wird, da kann man dann Wasserstoff nutzen. Aber das sind dann nur noch relativ wenige, wo man das braucht.
Das heißt, so wie ich dich verstehe, wenn alle das wollen würden und wenn alle anpacken würden, dann gäbe es da schon noch einige Hebel, an denen man drehen könnte, um zumindest nicht auf die 3 Grad zuzusteuern. Wir sind hier ja auch reingestartet mit der Nachricht in der Anmoderation, dass Superreiche so extrem viel mehr Treibhausgase verursachen als der Rest der Welt. Wie siehst du denn eigentlich so deren Einfluss bzw. deren Rolle beim Thema Klimawandel bzw. Klimaschutz?
Ja, Klimaschutz ist ja eine riesige Transformation. Wir müssen jetzt Dinge komplett anders machen als bisher. Und das bedeutet, wir müssen uns ändern und wir müssen viel investieren in neue Technologien, neue Verhaltensweisen und so weiter. Und da ist eben die reichere Bevölkerung gefragt. Und diese Transformation darf eben nicht auf dem Rücken der ärmeren Bevölkerung ausgetragen werden, denn die leiden eher darunter, wenn die Energiepreise hochgehen oder wenn man jetzt auf einmal ganz viel Geld auf den Tisch legen muss, weil man alles anders macht. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, die Klimapolitik so auszugestalten, dass eher reichere Bevölkerung zur Kasse gebeten wird und die eher ärmere Bevölkerung entlastet wird. Und das ist extrem wichtig. Ob das dann nur noch die Superreichen sind, kann man diskutieren. Aber es ist ganz, ganz wichtig, das so zu machen. Und auch wichtig ist, dass wenn wir das hinbekommen, diese Transformation, kann die Welt hinterher ja eine bessere sein. Ja, also wir können die erneuerbaren Energien, wenn wir das richtig machen, dann haben wir unendlich viel Energie. Oder wenn wir das Transportsystem umbauen, dass die öffentlichen auch immer funktionieren, auch immer da sind und auch erschwinglich sind und man von A nach B kommt und sich kutschieren lassen kann, dann wäre das auch super. Und wenn wir eben durch die Klimapolitik so gut machen, dass es auch noch zusätzlich eben einen sozialen Ausgleich gibt, dass es uns als Gesellschaft zusammenbindet sozusagen oder zusammenführt, dann wäre das eine gute Sache. Also wir würden dann hinterher als Gesellschaft besser dastehen, als wir das jetzt tun.
Ich hatte hier eigentlich auf der Liste noch als letzte Frage stehen, was du Menschen sagen würdest, die inzwischen schon in so einer Alles-Egal-Mentalität angekommen sind. Aber da hast du gerade schon sehr gut drauf geantwortet und ich fände es auch voll schön, hier mit so einer einigermaßen optimistischen Message rauszugehen. Deswegen danke auf jeden Fall für all dein Wissen.
Das war Klimaforscher Professor Niklas Höhne. Vielen Dank.
Danke.
Wenn es um internationalen Klimaschutz geht, dann kommt man ja an den Weltklimakonferenzen quasi nicht vorbei. Also einmal im Jahr kommt da ja fast die ganze Welt zusammen, um über gemeinsame Maßnahmen gegen die Klimakrise zu sprechen. Und vor einer guten Woche ist die Weltklimakonferenz von diesem Jahr auch zu Ende gegangen, die COP29.
Ja, und diesmal hatten sich die Staats- und Regierungschefinnen in Baku, also im Ölstaat Aserbaidschan, getroffen. Und die haben dort 2 Wochen lang hart diskutiert. Die Verhandlungen, die waren so zäh, dass sie dann auch nochmal um 30 Stunden verlängert wurden, weil man sich einfach nicht einigen konnte.
Ja, und worauf sich die Staaten jetzt am Ende geeinigt haben und ob wir damit das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch schaffen, das besprechen wir jetzt mit jemandem, der bei der Klimakonferenz dabei war, nämlich Janina Schreiber. Sie ist Klima- und Umweltredakteurin beim SWR. Hi Janina.
Hallo.
Du warst ja vor Ort in Baku und hast dir das ganz aus der Nähe angeguckt. Und mir kommt das immer alles wie so ein riesiges Event vor, wo man fast gar keinen Überblick mehr hat, was da eigentlich alles passiert. Konntest du dich davon inzwischen erholen?
Ja, zumindest so ein bisschen. Ich habe auf jeden Fall mehrere Stunden dann nochmal schlafen müssen und habe mir dann jetzt auch einen Tag freigenommen, auf jeden Fall zur Regeneration. Das war voll nötig.
Ja, ein großes Thema bei dieser Konferenz war ja das Geld. Einerseits, wie wir das Klima schützen können und andererseits die Anpassungen um die Folgen der Klimakrise. Was wurde denn da jetzt konkret beschlossen?
Ja, also dass mindestens 300 Milliarden US-Dollar jährlich zusammenkommen sollen eben für Entwicklungsländer, damit die Klimaschutz und Anpassung machen können. Vorher waren es ja diese 100 Milliarden US-Dollar. Insofern könnte man jetzt sagen, okay, die Zahl ist also verdreifacht worden, super. Aber die Entwicklungsländer hatten ja eigentlich 1,3 Billionen gefordert. Und wenn man sich das dann mal so ins Verhältnis setzt, dann wirken diese 300 Milliarden, die jetzt da in diesem Abschlussdokument stehen, schon echt winzig dagegen. Diese 1,3 Billionen, die stehen zwar auch im Abschlusstext zu diesem neuen Finanzrahmen, aber eben nur als Horizont. Das soll gerne mal erreicht werden. Wann und von wem da gezahlt wird, das blieb alles offen. Übrigens, generell blieb auch offen, was das für Geld sein soll. Also sind das jetzt Kredite, die irgendwann dann wieder zurückgezahlt werden oder sind das Schenkungen? Jetzt steht da eine Vielzahl von Quellen und das ist schon recht unkonkret.
Woher kommt denn das Geld? Also selbst wenn das jetzt Schenkungen sind oder nicht, wer zahlt denn da an wen was?
Ja, im besten Fall sollen das ja die Industrienationen sein, die für die Entwicklungsländer zahlen, weil es geht ja um Verantwortung. Also wer hat die größte Verantwortung dabei, dass wir eben heute da sind, wo wir stehen bei der Klimakrise. Und deswegen sollen es im besten Fall vor allem die Industrieländer sein. Jetzt steht in diesem neuen Finanzrahmen aber eigentlich das, was unsere Außenministerin Annalena Baerbock auch gefordert hat, dass nämlich die neuen Verschmutzer, also zum Beispiel auch Schwellenländer wie China, deren Treibhausgase gingen ja erst so im Jahr 2000 wirklich dann hoch, aber dann steil mitzahlen können. Aber alles nur auf freiwilliger Basis.
Was genau bedeuten diese Beschlüsse denn jetzt für das 1,5-Grad-Ziel?
Ja, also das ist schon eine mega Absage, ne? Also jedes einzelne Land, das ist ja so im Pariser Abkommen vorgesehen, muss ja einen Plan vorlegen und darin eben ganz genau aufdröseln, wie es Klimaschutz und Anpassung machen will. Also wie es zum Beispiel Solarenergie ausbauen will, wie es Windenergie ausbauen will zum Beispiel oder Waldschutz machen will. Und da lagen jetzt schon vor der Konferenz in Baku Pläne vor für den Zeitraum bis 2030. Und wenn die alle so umgesetzt werden, dann steuern wir immer noch auf eine Welt zu, die sich um 2,6 Grad erwärmt. Ne? 1,5, 2,6, das ist schon eine Riesenlücke. Und die Idee dieses Geldes, um das es ja diesmal in Baku ging, ist eben auch, dass vor allem Entwicklungsländer, die weniger Geld haben, dann und zu schlechteren Konditionen Kredite bekommen, dass die eben auch bessere Pläne machen können. Das ist wie mit einem Urlaub bei uns. Wenn du mehr Budget hast, dann kannst du natürlich auch größer planen. Und es zeigt nochmal, diese 300 Milliarden US-Dollar, das ist einfach zu wenig.
Du sagst es jetzt schon, es ist einfach zu wenig. Und auch ansonsten hat man relativ viel Enttäuschung gehört, was so jetzt die Ergebnisse von der COP29 angeht. Also natürlich vor allem auch von Entwicklungsländern und Umweltorganisationen. Und manche sagen jetzt, diese Klimakonferenzen, die bringen überhaupt nichts mehr. Das können wir eigentlich auch genauso gut lassen. Und ich habe auch so ein Frustrationsgefühl. Also ich mache jetzt diesen Podcast hier schon 3 Jahre und immer wenn die COP ist, denke ich so, oh Mist, schon wieder. Also nicht, weil mich das Thema nicht interessiert, sondern weil es sich eben so frustrierend anfühlt. Aber was sagst du dazu? Bringen diese COPs überhaupt was?
Ja, also da wurden natürlich schon heftige Kompromisse gemacht, das muss man echt sagen. Aber ich glaube, es ist immer wieder wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen, es gibt eben kein anderes multilaterales Forum, auch keine G20, wo ja super emissionsstarke Staaten zusammensitzen. Also es gibt kein anderes multilaterales Forum, wo auch so kleine, ambitionierte Staaten mit am Tisch sitzen, sowas wie Tuvalu, kleine Inselstaaten oder die am wenigsten entwickelten Länder, also Äthiopien, Sudan, Tansania, die eben Klimaschutz brauchen und dann immer wieder die großen Treibhausgasemittenten eben zur Verantwortung ziehen und sagen, hey, ihr müsst aber hier mal ran. Also die pushen und sagen den Industrienationen, Leute, das ist zu wenig und genau das ist ja die Idee, dass eben auch große Industrieländer da Verantwortung übernehmen. Deshalb ist es auch faktisch so falsch, wenn wir eben immer wieder von Hilfen reden. Es geht ja eigentlich darum, nur für das zu zahlen, wofür man eigentlich sowieso verantwortlich ist. Und das beruhigt mich zumindest immer. Ein Blick auf so längerfristige Prozesse zeigt schon, es wurde einiges erreicht, als man 2015 in Paris sich getroffen hat und gesagt hat, okay, wir wollen die Erderwärmung auf 1,5 bis maximal 2 Grad begrenzen. Da gab es noch Prognosen, dass wir auf bis zu 3,5 Grad bis Ende des Jahrhunderts zusteuern. Und heute liegen diese Schätzungen für die Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts schon bei 2,6 bis 3,1 Grad. Also das ist ein deutlicher Fortschritt, auch wenn natürlich die Lücke immer noch zu groß ist und das Ganze zu langsam geht.
Und ich denke, man muss das vielleicht auch nochmal in Kontext setzen. Es ist halt auch nur eine Weltkonferenz und die Länder können ja unabhängig davon auch sowieso ihr eigenes Ding für den Klimaschutz machen, oder? Also was würdest du denn sagen, was muss denn ansonsten, abgesehen von solchen Konferenzen, eben noch passieren, damit internationaler Klimaschutz funktionieren kann?
Ja, voll, du hast total recht. Also die eigentliche Umsetzung, die muss halt zu Hause passieren. Die Staaten können sich natürlich da treffen und sich darauf einigen, dass man alle Pläne irgendwie auf 1,5 Grad einstellen möchte und nicht drüber geht. Aber passieren muss es dann zu Hause. Und das war auch das Spannende in Baku auf der Konferenz. Trumps Sieg vorher, dieser Fan der fossilen Energien, wir erinnern uns, Drill, Baby, Drill, das ist ja so sein Spruch, der lag da schon wie ein Schatten über diesen ganzen Verhandlungen. Und trotzdem sind da Bundesstaaten aus Amerika dann nochmal auf die Bühne gegangen. Der Gouverneur von Washington beispielsweise, der gesagt hat, ey, America is all in. Selbst wenn unser Land weiter auf fossile Energien setzt, wir werden in unserem Bundesstaat weiter Politik fürs Klima und für eine bessere Zukunft machen. Ich finde, das hat gezeigt, das eine schließt das andere nicht aus.
Es gab ja auch jede Menge Kritik am Gastgeberland, also an Aserbaidschan, das ja ein Ölstaat ist. Das Land ist wirtschaftlich super abhängig von den eigenen Öl- und Gasexporten. Also die haben eigentlich gar kein großes Interesse daran, wirklich weg von fossilen Brennstoffen zu kommen. Würdest du denn sagen, dass das die Verhandlungen beeinflusst hat?
Ja, Tatsache. Also normalerweise wird so eine Konferenzleitung ja irgendwann vom Verwalter zum Gestalter. Das hat so eine deutsche Verhandlerin gesagt und ich finde, das ist ein ganz gutes Bild. Weil klar, es geht um Klima, um Klimaschutz, aber die Staaten, die haben ja auch nochmal ganz spezielle eigene Interessen, die da zusammenkommen. Und es gibt eben unabhängig vom Klima dann auch Abhängigkeiten. Das ist pure Geopolitik, was da passiert. Und da braucht schon einen Leiter der Konferenz, der das Ganze sozusagen überblickt und der dann eben alle Staaten, wirklich alle nochmal einlädt zu kleineren Gesprächsrunden. Wenn er merkt, okay, dieser eine Staat ist mit dem anderen Staat überhaupt nicht konform, dann setzt man die nochmal an den Tisch und sagt, könnt ihr nicht irgendwie Kompromisse finden? Und das ist in Baku eben nicht passiert oder nicht ausreichend. Teilweise wurden da kleinere Staaten auch gar nicht mit an den Tisch geholt. Und ob es jetzt daran lag, dass die Verhandler da keine Erfahrung hatten, die Kritik zumindest gab es, oder ob ihnen da wirklich die eigenen Interessen bei den fossilen Energien um Öl und Gas im Weg standen. Es war jedenfalls super zäh und nicht optimal. Da sind sich echt viele Beobachtende einig.
Gleichzeitig kann man ja aber auch verstehen, dass zum Beispiel Ölstaaten wie eben Aserbaidschan oder auch Saudi-Arabien keinen Bock darauf haben, aus den fossilen Energien auszusteigen, weil sie wirtschaftlich eben total auf ihre Ölexporte angewiesen sind. Gibt es dann Ideen, wie man damit umgehen könnte?
Ja, also es gab ja auch während der Konferenz diesen offenen Brief aus der Klimaszene, also von Leuten, die sich wirklich auch damit auskennen, auch von vielen Klimaforschenden, denen die Dringlichkeit voll bewusst ist. Und danach gab es auch viele Diskussionen auch auf der Konferenz, weil auch die fossile Lobby dort ist eben immer größer geworden. Also wären sie eine Delegation, die Lobbyistinnen und Lobbyisten für fossile Energien, dann wäre das die viertgrößte Delegation gewesen. Das ist schon krass. Teilweise waren die auch eben in den Delegationen der Länder mitgereist. Und das nochmal deutlicher zu kennzeichnen, beispielsweise auf diesem Badge, was man umhängen hat, zu sagen, das ist fossile Lobby. Oder zu sagen, ein Ölstaat darf eben gar nicht erst die Leitung von so einer Konferenz übernehmen. Oder wenn jemand wirklich Gastgeber der Konferenz werden möchte, dann muss er effektive Ideen vorlegen, wie er von diesen fossilen Energien wegkommen will. Also das wäre eine Möglichkeit. Im Endeffekt habe ich aber auch gemerkt, große Hoffnung, die liegt da auf dem Markt, dass sich fossile Energien eben irgendwann einfach nicht mehr lohnen.
Und wenn wir uns das ansehen, Wirtschaft versus Politik, überholt am Ende die Wirtschaft die Politik, weil erneuerbare Energien günstiger werden? Wer sollte da gerade mehr in die Pflicht genommen werden oder funktioniert das eigentlich sowieso nur gemeinsam?
Also ich glaube tatsächlich, dass immer mehr Menschen und Unternehmen schon verstehen, dass Investitionen in kostenlose Sonne und kostenlosen Wind sich da schon rechnen und zwar viel schneller, als wenn wir zum Beispiel in ein Gaskraftwerk investieren. Aber jemand, der eben erstmal in ein Gaskraftwerk investiert hat, der will das Ganze natürlich sichern. Also der hat wirklich keine Lust drauf, dass sich das plötzlich nicht mehr rechnet. Und deshalb erleben wir gerade beides. Also die erneuerbaren Energien, die sind im Ausbau so schnell wie noch nie. Die Internationale Energieagentur, die prognostiziert, dass sich die weltweiten Kapazitäten für Erneuerbare bis 2030 verdreifachen wird. Das ist schon ein krasses Tempo. Aber gleichzeitig auch Investitionen in Fossile, die nehmen zu. Und da kann die Politik natürlich unterstützen und fördern. Deutschland zum Beispiel hat ja einiges auch bei uns verändert in den Gesetzestexten. Zum Beispiel Bürokratie abgebaut, wenn man hier ein Windrad aufstellen will. Und der Bundesverband Windenergie hat gesagt, wir werden das in den kommenden Jahren auch sehen, dass es eben nicht mehr so lange dauert. Ich glaube, bei 7 Jahren lag mal die Plan von der Planung bis zum Aufstellen eines Windrads, dass es eben nicht mehr so lange dauert, bis ein Windrad wirklich dann sich dreht und auch kostenlosen Strom erzeugt.
Das finde ich voll gut, dass du das nochmal sagst, weil wir haben jetzt im Podcast auch schon mehrmals mit Leuten gesprochen, die sich entweder mit Klima oder mit Wirtschaft auskennen und die auch alle so waren so, ja, also könnte schon sein, dass am Ende einfach die günstige Energie so das schlagende Argument ist. Und ich traue mich aber irgendwie noch nicht so richtig, mich darauf zu verlassen. Deswegen finde ich das schön, wenn ich das auch aus mehreren Mündern höre. Aber lass uns jetzt nochmal ganz kurz auf Deutschland gucken. Wir sind hier ja jetzt natürlich auch schon mitten im Wahlkampf drin, aber ich habe ehrlich gesagt jetzt noch nicht so viel von Klimaschutz gehört, oder?
Also ich habe auch noch nicht so viel von Klimaschutz gehört. Ich glaube, wir müssen uns aber schon nochmal klar machen, wenn wir das Ruder noch rumreißen wollen und diese 1,5 Grad Grenze irgendwie einhalten wollen, dann ist die Zeit dafür jetzt und die nächste Legislaturperiode ist super entscheidend. Das bedeutet, eigentlich müsste es eben im Wahlkampf mega Thema sein. Aber Klimaschutz ist halt nicht gerade sexy. Und ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Also ob die Spitzenkandidaten das irgendwie erstmal erkennen und vielleicht auch umwidmen. Also weg vom Klimaschutz hin zu so Wohlstandssicherung. Weil das ist es ja eigentlich. Also es geht darum, unseren Wohlstand irgendwie zu sichern oder zu sichern, dass es uns eben in absehbarer Zeit sowohl mittel- als auch langfristig noch gut geht. Und das muss eben dann auch schlau kommuniziert werden.
Und würdest du ganz allgemein sagen, also du beschäftigst dich ja viel mit Klima, können wir das Klima überhaupt noch retten? Das ist ja auch so ein bisschen die Überfrage von dieser Podcast-Folge. Geht das denn eigentlich noch international?
Naja, ich stelle mir halt immer die Frage, welche Alternative haben wir denn? Ich finde, das ist doch viel wichtiger. Für mich persönlich war Ahrtalflut, Starkregen im Osten Europas, in Bayern, in Baden-Württemberg, im Saarland, dann in Spanien. Das ist eigentlich schon mehr als genug Vorgeschmack von dem, was uns eben erwarten wird und vor allem, was das kosten wird, wenn wir eben nicht schnell umsteuern. Also nicht nur Menschenleben gehen dabei drauf, sondern eben auch unser Leben, wie wir es jetzt kennen. Klar, Veränderung, die ist nötig und die ist teilweise super schmerzhaft. Aber ich glaube, es lohnt sich da, um jedes Zehntel Grad weniger doch auch zu kämpfen.
Das heißt, um das zusammenzufassen, deiner Meinung ist es noch nicht zu spät?
Nee, ich glaube echt. Also welche Alternative haben wir? Die Forschung sagt, wir müssen jetzt schnell eben runter mit diesen Treibhausgasemissionen, die eben unser Klima so kaputt machen und unser Wetter auch so aus der Balance bringen. Und ich glaube, wenn wir jetzt zu viel auf die Menschen hören, die das Ganze noch nach hinten verzögern wollen, dann haben wir irgendwann wirklich keine Chance mehr. Und dann kommen wir irgendwann in diese Erzählung von so einem Nihilismus, ach, ist ja eh alles nicht mehr sinnvoll und wir können es eh nicht mehr rumreißen. Ja, was passiert dann, frage ich mich. Feiern wir dann eine fette Party auf den Weltuntergang? Das wäre wahrscheinlich noch der beste Ausgang. Aber ich glaube, wir müssen uns deutlich machen, dass ja jetzt schon Leute sterben durch die Klimakrise. Und zwar weit mehr, als wir, glaube ich, denken. Und ich persönlich möchte nicht, dass noch mehr Menschen deshalb sterben müssen.
Das war Janina Schreiber. Sie ist Klima- und Umweltredakteurin beim SWR und war bei der Weltklimakonferenz in Baku. Danke dir.
Danke.
Gerne, danke euch.
Okay, Magda, wie geht's dir jetzt nach der Folge, nach den zwei Gesprächen, die wir gerade geführt haben?
Also grundsätzlich muss ich schon sagen, dass sie positiver waren, als ich gedacht habe. Ich dachte schon, dass wir jetzt auch sagen werden, dass sich vieles nicht mehr bringen wird. Aber auf der anderen Seite gibt es jetzt nicht irgendwie krass gute Perspektive für die Zukunft.
Ich habe auch das Gefühl, ich bin beruhigt, dass es theoretisch noch voll viele Dinge gibt, die man tun könnte. Aber es müssen ja immer noch sehr viele Leute und Länder vor allem an einem Strang dafür ziehen. Und so richtig überzeugt, dass das in den nächsten Jahren passieren wird, bin ich irgendwie gerade noch nicht. Aber ich bin auch offen dafür, mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen.
Das war's mit der Sonderfolge zum Klimawandel. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge fandet und wie ihr jetzt weiterhin auf die Klimakrise seht, vielleicht auch durch diese Folge. Ihr könnt in unsere Kommentare schreiben, ihr könnt uns aber auch sehr gerne auf Instagram schreiben. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Magda.
Ich bin Berit. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und wir haben als Infotier diese Woche den Kobold-Maki. Tschüss.
Ciao.
Die Funk Podcast Empfehlung.
Hallo Mama, alles gut? Passt es dort?
Ja, ist gut.
Ich habe dir doch davon erzählt, dass wir hier diesen Podcast über KI machen. Und denkst du, du könntest eine KI von einem echten Menschen unterscheiden?
Wenn ich jetzt eine Nachricht bekäme, meinst du?
Hi, ich bin Yves Bellinghausen. Ihr kennt mich vielleicht noch von dem Schachpodcast Gambit. Hier im Hintergrund, da hört ihr übrigens meine Mutter. Die telefoniert da gerade mit einem KI-Stimmklon, der klingt wie ich. Klappt ganz gut, oder?
Stell mal vor, eine KI würde mich so krass imitieren, dass du das gar nicht merkst. Wie würdest du das rausfinden?
Ja, gar nicht. Wenn du so gut imitiert bist, dass ich das nicht merken kann, dann werde ich es auch nicht merken.
Hahaha, funny. Das ist eine lustige Antwort.
Aha, jetzt redet also die KI mit mir.
Ja, warum prank ich hier gerade meine Mutter mit einem KI-Stimmenklon? Weil wir einen neuen Podcast gemacht haben. Über KI. Denn in den letzten Jahren hat KI meinen Alltag komplett verändert. KI-generierte Texte, KI-generierte Bilder, KI-generierte Songs, KI-generierte Videos. Und es gibt sogar KI-generierte Stimmen. Spätestens seit ChatGPT haben, glaube ich, viele das Gefühl, etwas zu verpassen, wenn sie nicht KI nutzen. Nur, wer und was steckt hinter der größten technologischen Revolution unserer Zeit? Können wir OpenAI, der Firma hinter ChatGPT, wirklich vertrauen? Und bauen die gerade eine KI, die die Menschheit vernichten könnte? Ich übertreibe nicht mal. Bei OpenAI gibt es wirklich einen heftigen Machtkampf um genau diese Frage. Ich bin in das Zentrum der KI-Entwicklung in Silicon Valley geflogen, um genau das alles herauszufinden. Und was ich da erlebt habe...
Oh, here's the cops.
Ich weiß irgendwie gar nicht, was hier abgeht.
All right, the cops are coming right now.
Yeah.
Das hört ihr in GodCode. Macht KI Drama. Ein Podcast von Funk. Von ARD und ZDF. Ab dem 21. November überall, wo es Podcasts gibt.